In einem Punkt ist eine Tagung von Hirnforschern ganz ähnlich wie andere. Der Pausencafé scheint so wichtig wie das übrige Programm. Die informellen Gespräche so animiert wie die Diskussionen im Hörsaal. Auszutauschen gibt es viel. Vor allem die jungen Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wechseln Forschungsprojekte und Länder alle paar Jahre. Wie bei Handwerksgesellen im Mittelalter hat das Wandern auch den Sinn, verschiedene Techniken zu erlernen.
Die Techniken sind in der Zwischenzeit sehr aufwendig geworden. Und wenn man gut publizieren möchte, dann ist Voraussetzung, dass man eine ganze Reihe von verschiedenen Techniken anbringt,
erklärt der Mitorganisator der Tagung, Sigismund Huck vom Zentrum für Gehirnforschung der Medizinischen Universität Wien. Man bewegt sich im Molekularbereich, Größenordnung Millionstel Meter oder Tausendstel Millimeter. Die Möglichkeiten der Untersuchung und Darstellung haben sich vervielfältigt. Ein Zauberverfahren der letzten Jahre wurde von einem Österreicher mitentwickelt, von Gero Miesenböck. Die Optogenetik, die Aktivierung von Nervenzellen und die Beobachtung ihrer Aktivität mit Hilfe von Licht. Sigismund Huck.
Ich bin ein klassischer Elektrophysiologe, Neurophysiologe, aber das reicht nicht mehr heutzutage. Sie müssen alles drauf haben, dann schon auch in der Biochemie, selbstverständlich Morphologie und so weiter.
Das ist recht spannend. Also diese Mobilität hilft, einen sehr breiten Horizont zu bekommen.
Susanne Falkner, jetzt in Basel, vor kurzem noch am Max-Planck-Institut für Neurobiologie im bayerischen Martinsried. Die Arbeit, die sie dort durchgeführt hat, klingt nach einer kleinen Sensation. Es ist ihr gelungen, junge Nervenzellen in den visuellen Kortex, die Sehrinde, einzupflanzen. Dass das geht, wusste man schon. Aber jetzt konnte Susanne Falkner beobachten, dass die Nervenzellen sich nach der Einpflanzung ganz wunschgemäß entwickeln und die Funktionen übernehmen, die man an dieser Stelle von ihnen erwartet. Aber langsam, noch sprechen wir von Mäusegehirnen. Wird die Nervenverjüngung und Nervenersetzung auch beim Menschen funktionieren?
Ja, das ist natürlich immer die Goldfrage natürlich. Für Bereiche, deren Funktionen wir sehr genau kennen, kann man sich das, denke ich, in einigen Jahrzehnten vielleicht durchaus als eine Standardtherapie vorstellen. Bei Parkinsons oder jetzt vielleicht auch bei Demenz, anderen Demenzerkrankungen, da könnte man sich das, denke ich, in absehbarer Zeit vorstellen, ja.
Die Fragezeichen, sie beziehen sich unter anderem auf die ethische Dimension. Ist ein Mensch noch derselbe mit neuen Gehirnzellen? Wenn es um die Bewegungssteuerung geht, ja, vielleicht. Aber wie steht es mit Gedächtnis und Erinnerung, all dem Gelernten, der Persönlichkeit? Darf man in die dafür zuständigen Gehirnareale eingreifen?
This is an example unit recording you see here with fear conditioning.
Im Eröffnungsvortrag geht es um Angst. Andreas Lürti von der Universität Basel berichtet darüber, wie einzelne Gehirnareale lernen, bei bestimmten Reizen in einen Angstzustand zu wechseln und wie Nervenschaltkreise mit und ohne Angst anders funktionieren. Das klassische Konditionieren eines Ivan Pavlov oder B.F. Skinner tut immer noch seinen Dienst im Experiment. Und auch die Maus. Man sieht Bilder von den kleinen Nagetieren mit viereckigen Hüten. In den kleinen Kästchen steckt die gesamte Apparatur, die notwendig ist für das Beobachten der Nervenaktivität in den kleinen Köpfen.
In gewisser Weise ist ein Kritikpunkt, dass Mäuse immer noch weit weg sind vom Menschen und man braucht deswegen nicht an Mäusen arbeiten, aber sie sind doch näher als alle anderen Modellorganismen beim Menschen.
Bernhard Flucher, Forscher an der Medizinischen Universität Innsbruck, an der sich gleich mehrere Arbeitsgruppen mit einer einzigen Gruppe von Molekülen beschäftigen, den sogenannten Calciumkanälen. In den Muskeln, auch im Herzmuskel und im Gehirn übersetzen sie elektrische Signale in körperliche Aktivität, das Zusammenziehen der Muskelzellen oder die Ausschüttung von Botenstoffen. Aber wie weit ist man da entfernt von praktischer Anwendung?
Diese Frage beantworte ich nicht sehr gerne, weil die Erwartungshaltung immer sehr hoch ist. Ich beantworte sie am liebsten so, dass ich sage, dass ich primär an Krankheit und Therapie nicht interessiert bin, weil ich mich als Grundlagenforscher verstehe und es mir darum geht, die prinzipiellen Mechanismen zu erkennen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das irrelevant ist für Anwendungen, irrelevant für die Medizin. Also selbst in unseren eigenen Beispielen hat es uns immer wieder gezeigt, wenn man an einem Mechanismus arbeitet, der sehr, sehr wichtig ist, dann kommen die Krankheiten und die Therapieideen fast von selbst.
Die Grundlagenforschung muss weiterhin öffentlich finanziert werden und darf nicht kurzfristigen Interessen, etwa von Pharmafirmen, überlassen werden, unterstreicht Bernhard Flucher. Auch die verpflanzten Nervenzellen der Forscherin Susanne Falkner sind nicht nur wegen möglicher zukünftiger Anwendung bei Menschen interessant, sondern auch wegen der grundsätzlichen Fragen über das Gehirn. Woher wissen die Jungen, die embryonalen Zellen, wie sie sich zu entwickeln haben? Offenbar ist das nicht von vornherein festgelegt, sondern die Zellen lernen es in ihrem Umfeld. Man könnte sagen, wie bei einer riesigen Partitur, wo jede Zelle eine Stimme spielt, aber nur das Gesamte ergibt eine Melodie oder ergibt Musik.
Ja, sehr schöner Vergleich. So ähnlich wie unterschiedliche Instrumente eben ihren Frequenzbereich haben, gibt es dann unterschiedliche Neurone, die auch unterschiedliche Frequenzbereiche haben. Manche haben eher eine leitende Rolle, manche untermalen das Ganze, manche modulieren es. Also das ist sicher ein sehr schöner Vergleich.
Inzwischen geht es an der Tagung weiter mit einem Poster-Flash. Eine Minute haben Forscher und Forscherinnen Zeit, ihre aktuellen Ergebnisse zu präsentieren. Ein oder zwei Jahre Arbeit in einer Minute.
Also man muss schon eingelesen sein. Bei den Vorträgen werden Abkürzungen verwendet und wenn man die nicht kennt, dann kommt man dann nicht mehr mit.
Sigismund Huck, engagiert nicht nur in der Österreichischen Gesellschaft für Neurowissenschaften, sondern auch im Europäischen Dachverband. Gibt es eigentlich jemanden, der oder die alle die hochspezialisierten Bereiche überblickt, die Ergebnisse zusammenbringt?
Also, ich wüsste eigentlich nicht. Es gibt natürlich Persönlichkeiten, die schon sehr lange im Geschäft sind. Einer davon wäre Eric Kandel beispielsweise. Aber alle Aspekte des Gehirns jetzt, von dieser Populationsanalyse der Zellen bis Hypothalamus, über Hormone, die Sehbahn und so weiter, das ist schon hart. Und ich könnte momentan keine Person nennen, die also so ein umfassendes Wissen hat, dass sie alles abdeckt.